Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Das letzte Mal, wo ich da war, das war Februar. Da war es noch nicht mit der ganzen Situation, mit der Pandemie. Und man sieht, was so alles passieren kann, ne? Wie schnell das passieren kann und wie schnell sich unsere Situation ändern kann. So, meine Thema heute ist, worauf warten wir im Advent? Wir haben ja auch gehört in der Moderation, dass wir sind in einer gewissen Erwartung, wir erwarten irgendwas. Aber 2020 ist ein Jahr wie nie zuvor. Ne? Wir hatten sowas noch nie. Es ist eine andere Art von Advent, die wir jetzt haben. Die Pandemie hat die ganze Welt erschüttert. Also wir sind alle beeinflusst davon. Unser Lebensstil hat sich geändert. Wir haben unseren Lebensstil verloren. Wir haben getrauert dieses Jahr. Wir haben bis Anfang 2020 in eine andere Art von Freiheit gelebt, die wir jetzt nicht mehr so haben. Aber ab dieses Jahr dürften wir nicht mehr überall fahren, wo wir hin wollten, zum Beispiel. Wir dürften nicht mehr reisen, wo wir hin wollten. Wir dürfen nicht zu jedem Restaurant. Wir haben auch oft keine Restaurants, zu denen wir jetzt gehen können. An viele Orten müssen wir Maske tragen. Und wir haben fast eine weltweite Lockdown erlebt und wir sind teilweise immer noch in diesem Lockdown. Wir haben unsere Kirchen wurden geschlossen, also die Kirche, eure Kirche auch, natürlich auch andere Kirchen wurden geschlossen. Und dann, wir haben Angst, infiziert zu werden, wir bleiben auf Distanz zu anderen Menschen. Teilweise wurden unsere Grundrechte eingeschränkt. Wir dürfen uns nur mit einer geringen Personenzahl treffen. Und so wie die Experten uns sagen, uns steht bevor eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen unserer Zeit. Und so weiter und so fort. Wir können wirklich diese Liste noch weiterführen. So, die Frage für uns als Christen und für uns als Gotteskinder bleibt, worauf warten wir in dieser Adventszeit? Hoffen wir, dass die Zahlen der Infizierten runtergehen werden und der Lockdown aufgehoben bzw. gemildert sein wird? Oder hoffen wir, dass die Maßnahmen, die Bundesregierung genommen haben jetzt und gesundheitlich und in finanziellen Sicht eine Rettung bringen und damit irgendwann bessere Zeiten kommen werden? Mehr noch, vielleicht warten wir auf die Impfung gegen das Virus, damit alle Welt geimpft wird und wir zur Normalität zurückkehren. Aber als Gotteskinder warten wir auf Jesus und feiern wir seine Ankunft, so wie wir gehört haben. So, was hat uns Jesus vor 2000 Jahren gebracht, als er zur Erde kam? Er hat uns was gebracht, was er wusste, was wir wirklich in 2020 brauchen. Er hat uns viele Geschenke gebracht, aber ich möchte mich heute auf vier limitieren. Also so diese Advents hier, also soll ein Adventskranz repräsentieren. Das sind so vier Dinge und ihr könnt euch dann erinnern, das sind diese vier Geschenke, die Jesus uns gebracht hat. So als erstes, Jesus kam, um uns Hoffnung zu bringen. Deshalb denkt daran, dass ihr eins aus den Nationen oder aus dem Heiden, dem Fleisch nach, Unbeschnittene genannt von den sogenannten Beschnittenen, die im Fleisch mit Händen geschieht. Zu jener Zeit wart ihr ohne Christus, ausgeschlossen von Bürgerrecht Israel und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. So beschreibt Paulus in Epheserbrief uns die Heiden. Wir hatten keine Hoffnung in der Welt, wir hatten keinen Gott. Und als Jesus kam, er kam natürlich erst zu seinen, und die Bibel sagt uns, seine haben ihn nicht aufgenommen, aber diejenigen, die ihn aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das seid ihr, das sind wir, Kinder Gottes. Und für uns ist diese Hoffnung. So, was ist diese Hoffnung, die an den wir uns erinnern am Advent. Epheser 2,13 sagt, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern war, durch das Blut des Christus näher geworden. Wir sind Gott näher geworden. Wir sind durch Christus, sagt uns Paulus, am Kreuz sind wir mit Gott versöhnt. Jetzt haben wir einen Gott. Jetzt sind wir nicht gottlos. Davor waren wir, wir haben Götzen gedient. Wir hatten keinen Gott. Aber jetzt haben wir einen Gott. Und das ist passiert am Kreuz. Das Kommen Jesus, er hat uns diese Hoffnung gebracht. Wir, die keine Hoffnung hatten, wir, die keinen Gott hatten, wir, die wirklich wir haben einfach nur so gelebt. Gott kam und hat uns diese Hoffnung gebracht. So, was ist das Schlimmste, was passiert ist hier auf dieser Welt? Ich meine, das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass die Menschen Gott umgebracht haben. Dass die Menschen Jesus umgebracht haben. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Aber das ist auch das Beste, was passieren konnte. Gott hat das Schlimmste, was passiert ist, in das Beste verwandelt. Und daraus kommt unsere Hoffnung. In Christus, durch seinen Tod, durch seine Kreuzigung, durch sein Opfer, haben wir diese Hoffnung. Wir sind keine Hoffnungslosen. So, nicht dieser physische Virus ist unser großes Problem. Wir sehen das als großes Problem, sondern ist oft das geistliche Virus, diese geistliche Situation des Menschen. Wenn man wirklich von Gott getrennt ist, wenn man Gott nicht kennt, das ist das Schlimmste als alles. Weil dieser Virus kann dir nur dein Leben nehmen, aber diese Trennung vor Gott, dann kostet dich die Ewigkeit. Und Jesus kam wirklich, um uns mit Gott zu versöhnen. Und auch wenn wir leben oder sterben, wir leben für Christus und wir sterben für Christus, wenn wir Christus haben. Dann haben wir diese Hoffnung, dann kann uns dieser Virus auch nicht unsere Hoffnung nehmen. Auch wenn wir jetzt sagen, infiziert werden und sterben. So, deswegen will uns Christus in dieser Zeit frei machen von dieser Angst, hier am Advent. So, dass die Sünde und dass die Angst keine Macht mehr hat über unserem Leben. Wir leben in einer Zeit, wo wirklich so viel Angst um uns herrscht. Und in dieser Zeit kommt Jesus mit seiner Hoffnung, mit der Hoffnung, dass wir gerettet sind, dass wir seine Kinder sind, dass uns niemand reißen kann aus seiner Hand. So wie im Falle Jesus, Gott kann auch in unserem Leben, auch diesem Virus, dieser Situation, dieser schlimmsten Situation, was hier in der Welt jetzt passiert, zum Guten wenden. Wir können Jesus näher kommen. Wir können wirklich uns auch prüfen und merken, was will Gott an mir tun in dieser Zeit? Was will er zu mir sprechen in dieser Zeit? Und er kann wirklich zum Guten wenden und dass ich ihm dadurch ähnlicher werde, Jesus ähnlicher werde. So, auf was dann basiert sich diese Hoffnung? Es basiert sich auf diesem Geheimnis. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ich habe oft über diesem Geheimnis geredet, auch hier in eurer Gemeinde. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist dieses Geheimnis, von dem Paulus spricht, also die Neue Testament, die sprechen, es gibt 196 Verse, die von diesem Geheimnis, die uns dieses Geheimnis darstellen. Dass Christus gekommen ist. Er ist nicht nur gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um in uns zu sein. Er lebt in uns. Er lebt in mir und in dir. Also wir sind nicht alleine, auch durch diese Zeit. Wir leben nicht irgendwie als Waisen. Da hat uns Jesus gesagt, ich werde euch nicht als Waise dalassen, ich werde zu euch kommen, zurück zu euch kommen. So, die christliche Hoffnung ist nicht von den Umständen beeinflusst, als die weltliche Hoffnung. Also, oder die Optimismus, die sich auf die Umstände richtet. Sondern es richtet sich auf eine Person und diese Person heißt Christus. Also die Umstände, auch wenn sie nicht gut aussehen, meine Hoffnung liegt aber nicht in diesen Umständen, es liegt in Christus. Es liegt in einer Person. So, als Beispiel, wir haben biblische Beispiele von, von, von Männern Gottes, zum Beispiel David, als er gegen Goliath angetreten ist. Seine Hoffnung lag nicht in seiner Kraft und in seinen Waffen. Warum waren die Israeliten und Saulus alle hoffnungslos, als sie Goliath begegnet sind? Tagelang kam Goliath und hat sie verspottet und hat Gott verspottet und sie waren alle hoffnungslos, weil sie haben auf die Umstände also sich fokussiert. Sie haben auf Goliath gesehen, auf seine Größe, auf seine Waffen, wie stark er war, wie mächtig er war, was er machen konnte. Sie haben gedacht, oh, wir haben keine Chance, niemand hat eine Chance. Und sie waren alle wie gelähmt. Warum hatte David eine andere Art von Hoffnung? Weil er nicht auf Goliath geschaut hat. Er hat auf Gott geschaut. Er wusste, mit Gott kann ich auch diesen Unbeschnittenen besiegen. Er ist nicht in seinem Namen gekommen, er ist nicht in seine Kraft gekommen, er ist in dem Namen des Gottes Herrscherin gekommen und er hat den Goliath besiegt. So muss auch unsere Hoffnung sein in dieser Zeit. Oder zum Beispiel Daniel, als dem Befehl, sich gegen das Gesetz des Darius, hat sich gegen dieses Gesetz widersetzt. Aber seine Hoffnung war nicht, er hat nicht gedacht, ich bin ein guter Freund des Königs. Er wird mal ein Auge zudrücken für mich. Er wird mich bestimmt nicht so hart bestrafen. Er wird mich nicht zu dem Löwen schicken. Seine Hoffnung lag an Gott. Er hat weiterhin gebetet, weil er wusste, nur Gott kann ihn retten. Sogar der König. Der König wollte ihn retten, aber er konnte nicht. Aber Gott hat ihn gerettet. Und das ist jetzt die Frage, auf wem schauen wir in dieser Zeit? Schauen wir auf das, was ich vorhin gesagt habe? Woran liegt unsere Hoffnung? Liegt das an Herr Jesus oder liegt das an die Menschen, an Virologen die Experten, Pharmaexperten, die uns da helfen können? Auf wem haben wir unsere Hoffnung gesetzt oder auf wem setzen wir diese Hoffnung jetzt im Advent? Jesus allein kann uns helfen. Und deswegen lesen wir in Römer 8, 35. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, weder irgendeine Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir haben diese Versprechungen Gottes, dass uns nichts scheiden kann, nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Und deswegen können wir wirklich die Hoffnung auf Jesus setzen. Amen. Amen. So, eine der großen Hoffnungen, die wir als Christen haben, ist auch, dass Jesus bald wiederkommen wird. So wie wir gehört haben. Es heißt Adventus Domini. Es heißt der Ankunft des Herrn. Er wird kommen. Wir leben, viele sind der Meinung, viele Theologen, viele Menschen sind der Meinung, wir leben näher an die Endzeit. Wir sehen einfach, die Geburtsschmerzen der Endzeit haben angefangen. Was machen wir? Warten wir auf Jesus? Freuen wir uns, dass Jesus kommt? Dass er wirklich wiederkommen wird und Gerechtigkeit bringen wird hier auf dieser Erde? Und er wird kommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Jesus wird kommen, um Gerechtigkeit und Ordnung auf die Welt zu bringen. Er wird kommen, um sein tausendjähriges Reich hier auf die Erde zu regieren. Und er wird auch kommen, um seine Feinde für immer zu zerstören. Unsere Hoffnung als Christen lautet, das Beste kommt noch. Glaubt ihr das, oder? Das sagt uns die Bibel. Das steht da, das Beste kommt noch. Deswegen sollen wir wirklich mit Hoffnung diesem Advent einfach entgegentreten. Halleluja. So, als nächstes, als zweites, was wir hier haben, zweite Kerze, so dass ihr euch immer erinnern könnt. Also wir haben gesagt, die erste ist Hoffnung, die zweite ist, Jesus kam, um uns Friede zu bringen. Wir wissen das, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen. Wir lesen dort in Lukas 2,13, und plötzlich war bei dem Engel ein großer himmlischer Herr, der Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf die Erden, auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Also Friede ist eine sehr große Botschaft, wenn es um die Weihnachtsgeschichte geht. Und Epheser 2,17 sagt, und er, Christus, ist gekommen und hat in Evangelium Frieden verkündigt, euch, die fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Also wir sind die, die fremd waren, wir sind die Heiden, wir sind die auch, also fremd waren von Israel, aber auch fremd, was die Zeit angeht. Aber diese Friede gilt noch heute für uns. Halleluja. Es ist gut, oder? So, als erstes kam Jesus uns mit Gott zu versöhnen. Wir hatten ein Problem, wir haben nicht, so wie wir gehört haben, durch den Sündenfall, durch diese Ungehorsam, weil wir auf den Teufel gehört haben, er sagte unseren Vorfahren natürlich, ihr könnt Gott sein, also ihr müsst nicht auf Gott hören. Wenn ihr von diesem Baum esst, dann könnt ihr selber Götter sein. Und seitdem haben wir diese Lüge geglaubt und viele Menschen um uns herum und sogar wir manchmal glauben diese Lüge, dass wir Gott sind. Aber wir sind keine Götter. Wir sind kein Gott. Er ist nur ein einziger wahren Gott. Und Jesus kam, um uns wirklich von dieser Lüge zu befreien, dass wir einen Gott brauchen, dass wir ohne Gott uns irgendwie uns zerstören. Wir haben in der Weltgeschichte das gesehen, Menschen ohne Gott, sie zerstören sich. Und deswegen kam er wirklich, um uns in diese Friede uns zu bringen zwischen Mensch und Gott, durch seinen Leib am Kreuz. Aber als zweites Art von Frieden, also diese zweite Art von Frieden ist auch so dieser Frieden, die Engel verkündigen. Friede auf den Erden, auf die Menschen seines Wohlgefallens. Also wir merken oft, wenn wir keine Friede mit Gott haben, dann können wir auch keine Friede mit den Menschen haben. Deswegen brauchen wir diese Friede erst mit Gott, um wirklich Friede mit anderen zu haben. Und das ist wichtig, die zwei sind verknüpft aneinander. Diese Friede ist einfach nur das, was uns wirklich Gott gibt, und dann können wir auch sie ausleben in unserem Umfeld. Deswegen ist Weihnachten auch eine Zeit, wo wir uns erinnern können, ich brauche selber diese Friede. Ich muss zu Gott gehen, dass er mir seine Friede gibt. Wenn ich vielleicht keinen Friede habe, und dann wirkt sich das auch in meinem Umfeld, dann wirkt sich das auch in meiner Familie, dann wirkt sich das auch in meine Gemeinde, dann wirkt sich auch mein Freundeskreis oder die Menschen, mit denen ich zusammenkomme. Weil Jesus sagte zum Beispiel, denn ich bin gekommen, um dem Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegermutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Also wenn man wirklich diesen Frieden nicht hat im Christus, dann können wirklich man kann auch Feinde haben in sein eigenes Haus, weil einfach wir Gottes Friede brauchen. Warum gibt es auf die Welt keine Friede? Also es gibt eine gewisse Art von Friede, aber das, wie die Welt uns Friede geben kann. Wir merken es auch jetzt in dieser Pandemie und einfach die Menschen haben keine Friede. Es gibt so viel Unruhe und so viele Demonstrationen, so viel, was im Internet kursiert, so viel Hass und auch viele Konspirationstheorien, viel Angst wird geschürt. Warum? Weil die Menschen keine Friede mit Gott haben. Wir brauchen wirklich diese Friede, um dann auch Friede weiterzugeben. Amen. So, auch wenn wir nicht in dem physischen Krieg hier in Deutschland momentan leben, die Pandemie hat unsere Frieden in vielen Bereichen beeinflusst. Also wie gesagt, ich habe vorhin erwähnt, viele Menschen leben in Angst. Sie haben Angst um ihre Gesundheit, sie haben Angst um ihre finanzielle Situation, sie haben Angst um ihr Leben. So, die Umfragen sagen, dass die häusliche Gewalt gestiegen ist, die psychische Krankheiten sind gestiegen und es vermutet auch, die Ehescheidungen werden steigen oder sind schon gestiegen. So, das ist die schlechte Nachricht, ne? Schlechte Nachrichten. Aber wie können wir als Christen unter solchen Umständen Friede haben? Wie können wir als Christen in dieser Pandemie Friede haben? In der ersten Linie, Jesus verspricht uns eine Art von Friede, die nicht wie die Welt, sondern ich gebe euch meine Friede. Die Friede nicht, wie die Welt euch gibt. Er sagt in Johannes 14, 27, den Frieden lasse ich euch, meine Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt es euch gibt. Eure Herzen schrecke nicht und fürchte sich nicht. So, wie kann uns Jesus diese Friede geben? Seine Friede ist in seiner Liebe verankert. Und seine Friede ist auch in seinem Wesen verankert. Jesus ist gut. Jesus ist gerecht. Und deswegen kann er uns diese Friede geben. So, Richard Wurmbrand, ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, diesen jüdischen, deutschen Juden, die in Rumänien gelebt hat. Er war einem evangelischen Pastor in Rumänien. Und der hat 14 Jahre im Gefängnis verbracht, im rumänischen Gefängnis. Und er hat diese Organisation im Leben gerufen, Stimme der Märtyrer, und viele Bücher geschrieben, die weltweit übersetzt sind. Und er hat in seinem Buch Gefoltert für Christus geschrieben, er hat in der Bibel gesucht und er hat gefunden, dass es in der Bibel 366 Mal diese Phrase steht, fürchte dich nicht. Er sagte, also für jeden Tag im Jahr und auch in dem Schaltjahr, also 366 Mal. Und das war interessant, als er gefangen worden ist, er hat sich auch erinnert, welches Vers für diesen Tag war. Es war, glaube ich, 14. Februar, als man ihn gefangen hat. Und Gott hat ihm wirklich, Heiliger Geist hat ihm erinnert, und das hat ihm wirklich so viel Zuversicht gegeben und einfach Gottvertrauen gegeben, weil Gott hat ihm gesagt, fürchte dich nicht, ich werde bei dir sein. Und das, Gott war auch bei ihm. Und er war so ein großes Zeugnis dort im Gefängnis. Er hat so viele Menschen zu Jesus geführt. Und er hat wirklich dann auch aus dem Gefängnis rauskam, wirklich so einen großen Dienst gemacht und so viele verfolgte Christen geholfen. Und viele haben sich bekehrt durch seinen Dienst, weil er einfach gelernt hat, dass er sich nicht fürchten muss. Und die Friede Gottes hat sein Herzen erfüllt. Die Bibel sagt uns, und die Friede Gottes, die allem Verstand oder Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Aber oft wird diesen Vers aus dem Kontext gerissen, weil der Vers davon sagt uns, sorgt euch um nichts, sondern in allem Dingen lasst eure Bitten in Gebet, in Flehen und Danksagung vor Gott kund werden und dann die Friede Gottes. Und dann die Friede Gottes, die höher ist als alle Vernunft, wird euch eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Was heißt das? Wenn wir uns sorgen, wenn wir nicht zu Gott im Gebet kommen und unsere Nöte und unsere Situation vor Gott bringen, dann überführt uns diese Angst. Dann wird die Angst größer. Dann wird der Goliath größer. Dann werden die Löwen uns fressen, in unserem Gedanken natürlich. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht sorgen. Die Bibel verspricht uns, sorgt euch nicht, fürchtet euch nicht. Warum? Weil wir, wenn wir das tun, dann glauben wir das auch. Wenn wir uns sorgen, dann glauben wir, dass diese Goliath uns besiegen kann und deswegen tun wir nichts. Wenn wir das tun, dann glauben wir, dass die Löwen uns fressen werden, deswegen beten wir auch nicht, so wie Daniel gemacht hat. Deswegen, wie gesagt, das ist ein Kontextort. Die Friede Gottes wird uns unserem Herzen und unserem Gedanken bewahren, aber wir dürfen uns nicht sorgen in diesen Zeiten. Wir können zu Gott kommen im Gebet, mit Flehen und mit Danksagung und er wird sich in unser Leben einbringen. Und seine Friede wird unsere, auch wenn die Situationen nicht so aussehen werden, aber wir werden Friede haben inmitten dieser Situation, inmitten dieser Pandemie, inmitten dieser Wirtschaftskrise, was kommen wird, oder gesundheitliche Krise oder alle Krisen, die noch kommen werden, weil wir seine Friede haben werden. Halleluja. So, das heißt, wir müssen diese Pandemie, wir müssen unsere Existenzängste, unsere Sorgen, unsere Gesundheit oder auch um unsere Familie und so weiter, alle unsere Situationen vor Gott bringen. Im Gebet, mit Flehen, mit Danksagung. Das müssen wir tun. Wir dürfen es nicht ignorieren. Wir dürfen auch nicht verneinen, weil am Anfang jeder Krise, also in der Psychologie wird uns gesagt, es gibt diese Verneinung, das ist ja nicht so schlimm, dieser Virus existiert nicht oder keine Ahnung, was die Menschen alles machen, es ist ja alles nur erfunden und so. Nein, wir dürfen es nicht verneinen. Wir müssen es auch annehmen und sagen, das ist so, es ist schlimm, die Goliath ist groß, die Löwen sind da, aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat die Macht und die Kraft und er ist auch Herr in dieser Pandemie. Die Bibel sagt uns, er war auf dem Thron, als der Sintflut hier war auf der Erde. Er ist immer noch auf dem Thron, meine Geschwister. Er ist immer noch, er lebt. Und er wird kommen und sich einbringen in unsere Situation. Aber wir dürfen nicht die Angst uns überführen lassen. Wir dürfen uns nicht vom Angst überführen lassen. Wir dürfen nicht den Teufel glauben und seine Lügen. Wir müssen auf Gottes Wort vertrauen und einfach wirklich seine Friede wird uns unseren Verstand und wird unserem Herzen bewahren. Amen. Halleluja. Also gut, dass ihr mit mir seid. Halleluja. So, dann als drittes, also die Kerze brennt nicht, aber nächsten Sonntag wird auch brennen, die dritte Kerze. Jesus kam uns, um uns Liebe zu bringen. Halleluja. Ist gute Nachricht, oder? Ja. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Botschaft. Er kam und uns, er hat uns Liebe gebracht. Erst durch das Kommen Jesus haben wir wirklich Gottes Liebe in seiner Fülle verstanden. Deswegen Menschen, die wirklich nur das Alte Testament sagen und sie beziehen sich auf das Alte Testament, sagen, ach Gott, Gottes Alte Testament, das ist ja das ist nicht wie der in dem Neuen Testament. Der hat so viele Kriege geführt, der hat die Menschen so bestraft und der ist nicht so ein Gott der Liebe. Deswegen gab es auch viele, viele Irrlehrer in der frühen Kirche und auch über die Jahre, die Menschen gesagt haben, dass die zwei sind nicht eine und dasselbe Gott. Aber Gott musste sich natürlich stückweise offenbaren. Aber in Christus hat er uns, sich Gott in seine Fülle offenbart. Was sagt uns das Neue Testament? Gott ist? Was ist Gott? Johannes sagt uns, Gott ist? Liebe, Halleluja! Die Liebe ist seine Natur. Dass Gott allgegenwärtig ist, dass Gott allwissend ist, dass Gott allmächtig ist, das sind Eigenschaften von Gott. Aber dass Gott Liebe ist, das ist seine Natur. Gott ist Liebe. Es ist seine Natur. So, die Fleischwerdung, der Kreuzigung und die Auferstehung Jesus Christus bezeugen Gottes Liebe für die Menschheit wie keine andere Religion. Deswegen Christentum ist so einzigartig, Geschwister. In alle anderen Religionen, sie wollen dir einen Weg geben, wie du zu Gott finden kannst. Wie du dich retten kannst. Im Christentum, Gott zeigt dir den Weg. Er hat den Weg vorbereitet und du musst einfach nur dieses Geschenk annehmen. Deswegen ist keine andere Religion vergleichbar mit Christentum. Es gibt in keiner anderen Religion einen Gott, der für seine Schöpfung stirbt. Nach dem 9.11. in den USA sagte der Außenminister, dass der Gott der Christen nicht dasselbe sein kann wie Allah. Weil während der einen seinen Sohn für die Menschen gab, fordert der andere, dass du deinen Sohn für ihn gibst. Und das kann noch weiterführen mit anderen Religionen. Es gibt nur im Christentum diese Einzigartigkeit und daran erkennt man die Liebe Gottes. So, gerade in unserer Zeit, wir müssen uns erinnern, wie sehr uns Gott liebt, oder? Wir brauchen Liebe, jetzt wo wir uns nicht mehr so nah sind, wo wir uns auch einander nicht mehr so lieben können. Vielleicht manche haben ja auch eine Entschuldigung, jetzt keine, das ist ein Witz. Aber jetzt brauchen wir wirklich Gottes Liebe. Gott aber weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir so noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet von dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat seinen Sohn nicht verschont, Gott. Und er hat uns seine Liebe gezeigt, indem er seinen Sohn nicht verschont hat. Und dann sagt er uns, wie soll er uns nicht alles schenken? Das heißt für uns, dass Gott uns immer noch liebt, trotz dieser Pandemie, oder? Trotz dieser Situation. Seine Liebe bleibt unverändert, und wenn wir jetzt nicht immer die Nähe und die Liebe von dem anderen spüren können, so können wir gewiss sein, dass wir Gottes Kinder sind, dass er uns liebt mit die größte Liebe, die es geben kann. So, ich habe schon mal hier gefragt, was ist die Maß von der Liebe Gottes? Oder wie groß ist die Liebe Gottes für uns? Es gibt einen Maßstab in der Bibel. Wer erinnert sich das? Ich habe es mal erwähnt hier. Das ist klar. Ein bisschen länger her. Wie sehr liebt mich Gott? Wenn mich jemand fragt, wie sehr liebt dich Gott? Weil, wenn man Kinder hat, dann wollen meine Kinder, Papa, wie viel liebst du mich? Wie groß ist deine Liebe? Und er sagt, liebst du mich bis zum Himmel oder liebst du mich bis zu der Sonne oder wie viel liebst du mich? Ja? Und ich bin auch so ein Kind Gottes. Ich will wissen, Gott, wie groß ist deine Liebe? Wie kann ich sie messen? Und Johannes 17, 23 sagt uns, Jesus hat uns das gesagt, also es ist nicht Paulus oder Jesus persönlich. Ich in ihnen, also er sagte, ich, Christus in dem Jünger, und du in mir, also du Vater in mir, auf dass sie vollkommen eins seien, also dass wir eins sind, dass wir uns auch so lieben, und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Wie liebt uns Gott? Ja, aber was sagt er jetzt hier? Du liebst sie, wie du mich liebst. Also, dass die Maßstab ist, dieselbe Liebe, mit dem du mich liebst, liebst du sie. Weil das sehen wir auch in Johannes 15, 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Das heißt, so sehr liebt uns Gott. Wow, das ist gute Nachricht, oder? Also wenn man euch fragt, wie groß ist die Liebe Gottes, dann könnt ihr sagen, er liebt mich so, wie Jesus liebt. Und Jesus liebt mich so, wie er den Vater liebt. Halleluja, das brauchen wir gerade in dieser Zeit. So, und als Viertes, also es wäre viel mehr noch zu sagen über die Liebe Gottes. Es wäre natürlich, wir können stundenlang davon reden. Und die Bibel sagt uns in Römer 5, die Liebe Gottes wurde uns ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir die Liebe Gottes auch spüren. Müssen wir uns öffnen auch zu dem Heiligen Geist, dass der Geist auch seine Liebe Gottes in uns aufgießt, dass wir uns auch geliebt fühlen. Viele Christen fühlen sich nicht geliebt. Aber die Gewissheit ist da, die Liebe ist da, nur weil ich es nicht fühle. Und deswegen müssen wir diese Wahrheiten kennen. Die Lügen des Teufels widersetzen, dass wir nicht geliebt, nicht gewollt und so weiter und so fort sind. Wir sind geliebt und gewollt. Auch wenn unsere Eltern versagt haben, auch wenn Menschen, unsere Ehemänner oder Ehefrauen versagt haben, uns zu lieben. Gott liebt uns so sehr. Halleluja. Das ist die gute Nachricht. So, als vierte Adventkerze. Jesus kam um uns Freude zu bringen. Ist gut, oder? Come on, wir wollen Freude. Wollt ihr nicht? Wollt ihr nur so? Immer so, keine Ahnung, Leid. Wer will Leid? Leiden immer schlecht gelaunt sein und keine Ahnung, betrübt sein. Und wir wollen Freude. Wir wollen leben und wir sehnen uns nach Freude, oder? Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn sehr, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Das ist große Freude. Jesus kam uns nicht nur Freude zu bringen, sondern große Freude zu bringen. Und Paulus sagt uns, Römer 14, 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude in den Heiligen Geist. Wahre Freude. So, gerade in dieser Adventszeit müssen wir uns erinnern, dass Jesus kam, um uns wahre Freude zu bringen. So, er sagte uns in Johannes 10,10, ne? Wir kennen dieses Vers, wir kennen das, ich bin gekommen, damit meine Schafe Leben haben, und zwar Leben in Überfluss. Kennt ihr das, oder? Ja. Aber das ist nur das zweite Teil des Verses. Das erste Teil heißt so, der Dieb kommt, um zu stehlen, um zu töten und um zu verderben. Aber ich bin gekommen, und das meine Schafe. Das heißt, der Dieb will uns Freude, natürlich Friede, auch die Liebe, alles stehlen. Das möchte er, auch in dieser Zeit, auch durch diese Situation. Er möchte uns das stehlen. Und dieses Virus kommt von ihm. Also ich glaube das. Also viele sagen natürlich, kommt von Gott und so. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Vater des Lichts kann nur Gutes kommen, verspricht mir in der Bibel. Also ich glaube, das kommt von ihm. Gott in seine Wiele lässt das zu, natürlich. Aber er möchte auch durch dieses Virus stehlen, töten und verderben. Wenn es geht. So, wie können wir wahre Freude haben in solchen Zeiten? Das ist wichtig, oder? Wollt ihr Freude? Komm. Ja, das ist auch in der sichtbaren Welt, müssen wir auch ein Zeichen setzen. Ja, wir wollen Freude haben. Freut euch in dem Herr alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. So, hier in diesem Vers habe ich das Geheimnis von wahrer Freude gefunden. Freut euch in dem Herrn. So, unsere Freude soll auf dem Herrn gerichtet sein und nicht auf unsere Umstände. Also die Freude der Welt, Spaß, weil ich will Spaß haben, ich will ein gutes Leben haben, so, die ist auf die Situation, wenn es mir gut geht, wenn ich Geld habe, wenn ich gesund bin, wenn Beziehungen gut funktionieren, wenn mein Geschäft gut läuft, oh, dann habe ich Freude. Ne? Dann kann ich wirklich strahlen nur so vor Freude. Aber wenn mir schlecht geht, oh, dann. Aber für uns Christen sagt uns Gott das Geheimnis von wahrer Freude. Er ist unsere Freude. Wenn wir auf ihm warten, dann haben wir Kraft, so wie wir auch dieses Lied gehört haben oder gelesen haben. Und dann wirklich werden uns diese Situation und die ganze Pandemie und wird uns nicht diese Freude rauben können. Also sie können das nicht rauben. Unsere Freude ist an eine Person geknüpft, an Gott, der Schöpfer dieses Universums, der Quelle aller Freude. Glaubt ihr, dass Gott der Quelle aller Freude ist? Aber er gibt Regen über Guten und Bösen. Er gibt auch alle Menschen, die auch die Gott nicht kennen, Freude. Er gibt es. Weil wenn Gott seine Hand sieht, auch über die ganze Welt, dann geht alles den Bach runter. Weil Gott die Menschen liebt. Er liebt uns, aber er liebt auch die Menschen, die ihn nicht kennen. So, der Einzige, der die Sehnsucht nach Freude uns stillen kann, ist Gott. Wir sind hungrig nach Leben. Wir sind hungrig nach Freude. Wir wollen Sachen erleben. Wir wollen wirklich ein Leben in der Fülle haben. Aber nur Gott kann uns das geben. Und diese Freude ist auch nicht vergänglich, meine Geschwister. Weil der Objekt unserer Freude ewig ist. Und wir werden nie aufhören, uns an ihm zu freuen, eine Ewigkeit lang. Halleluja. Nur er kann, so wie C.S. Lewis sagte, das Loch in unserem Herzen füllen. Wir haben so ein Loch, der wirklich, also nur Gott das füllen kann. Und er sagte, desto mehr wir andere Sachen reinschmeißen können, desto größer wird dieses Loch. Aber er kann uns diese Freude, diese Sehnsucht nach Leben, nach Abenteuer, nach Erfüllung wirklich füllen mit seiner Gegenwart. So, als Zusammenfassung, gerade in dieser Adventszeit können wir und sollen wir Gott ins Zentrum rücken oder bringen oder halten. Wenn er im Zentrum ist, wir sollen ihn dort halten. Nur er kann die wahre Quelle unserer Hoffnung sein, so wie wir gehört haben. Er ist die Quelle der Hoffnung. Nur mit ihm können wir in die Zukunft schauen und wissen, das Beste kommt noch, oder? Auch wenn die Welt uns was anderes sagt, oh, das Schlechteste kommt noch, das größte Reset aller Zeiten kommt noch, sagt uns die Weltwirtschaftsforum und andere Organisationen. Hey, jetzt müssen wir wirklich die Kurve kriegen, sonst gehen wir die Bach runter. Aber die Bibel sagt uns und sein Wort sagt uns, das Beste kommt noch, wenn wir an ihm glauben, wenn wir mit ihm sind. Nur er kann uns Friede geben, trotz dieser Corona-Pandemie, also dieser Gesundheit- und Wirtschaftskrise. Und das ist dieser Friede, der jeden Vernunft oder Verstand übersteigt. Nur er kann uns mit seiner Liebe überströmen und durch seinen Geist fühlen wir uns geliebt in unserem Herzen. Und wir wissen, dass seine Liebe so groß ist für uns. So nur er kann uns wirklich die wahre Freude geben, so wie wir gehört haben. Eine Freude, die nicht von Umständen und Situationen abhängt, sondern eine Freude, die eine ewige, gute, liebevolle und unveränderte Quelle hat, nämlich Gott selbst. So, warum will Gott, dass wir in solche Zeiten auf ihm warten? In erster Linie, dass es uns gut geht, dass wir wirklich selber ernährt sind mit seiner Hoffnung, mit seiner Friede, mit seiner Liebe, mit seiner Freude und so weiter. Aber dann auch, damit wir andere segnen können in dieser Zeit. Es gibt so viele Menschen, so viel Leid um uns herum. So viele Menschen, die keine Hoffnung haben, die keine Perspektive haben, die Angst, im Angst leben, die nie aus dem Haus gehen und so weiter und so fort. Und wir sollen nicht uns jetzt nur auf uns konzentrieren durch diese Pandemie, weil das will der Teufel. Der Verblender will, dass wir wirklich diese Situation so groß sind, diese Goliath ist so groß, dass wir nicht mehr kämpfen können, nicht mehr seinen Auftrag erfüllen können, nicht mehr anderen Menschen bezeugen über Jesus. Jetzt geht's nicht mehr, diese Pandemie hat alles im Griff. Nein, auch jetzt gibt es Mittel und Möglichkeiten. Der Heilige Geist kann uns zeigen, wie wir wirklich Jesus bezeugen und wie wir wirklich Jesus andere Menschen bringen und diese Geschenke, die Jesus uns gebracht hat, auch weitergeben. Wir sind ja auch ein Kanal, ne? Also wenn wir es nicht weitergeben, wir werden verstopft und Verstopfung ist nicht gut, ihr wisst das, oder? So, damit wirklich nicht unseren Auftrag aus den Augen verlieren und seine Zeugen sein werden, bis er kommen wird. Damit auch andere, die Jesus nicht kennen, voller Glaube, voller Hoffnung, voller Friede, voller Liebe, voller Freude sein können. Damit sie Jesus kennen. Amen.